Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Es soll die Stadt Deutschlands mit den meisten unterschiedlichen Religionsgemeinschaften sein. Wuppertal. In diesem sehr frühen Industriezentrum, übrigens erst 1930 unter diesem Namen bekannt, da kamen schon im 18. Jahrhundert Menschen aus vielen verschiedenen Regionen zusammen und sie brachten eben ihre Religionen und Konfessionen mit oder sie gründeten hier eine neue Untergruppe. Ronsdorf, heute ein Stadtteil Wuppertals, galt im 18. Jahrhundert gar als das neue Jerusalem. Und die theologische Erklärung der bekennenden Kirche im Kampf gegen den Nationalsozialismus, die wurde nicht zufällig 1934 in Barmen, einem anderen Stadtteil von Wuppertal, verabschiedet. Hier wurde immer religiös gestritten, aber es gab auch einen toleranten Umgang miteinander. Und dieses Erbe, das ist bis heute zu spüren, auch wenn hier, wie anderswo natürlich, die Säkularisierung fortschreitet. Michael Hollenbach hat sich von einem kundigen Begleiter durch die multikonfessionelle Stadt führen lassen.
Hier drüben sieht man ein Schaufenster, 50er-Jahres-Stil, große Fenster und dahinter steckt tatsächlich eine Kirche.
Nicht weit entfernt von der Schwebebahnhaltestelle an der vielbefahrenen Wuppertaler Tannenbergstraße trifft sich eine kleine junge Gemeinschaft, die sich Hauskirche nennt, in einem Ladenlokal. Die Gruppe lässt sich keiner bestimmten Denomination zurechnen. Menschen mit und ohne Migrationshintergrund feiern hier sonntags Gottesdienst.
Die wirklich sagen, wir zeigen unseren Glauben öffentlich in einem ganz säkularen Umfeld, nämlich in einem Schaufenster.
Ulrich Christen ist evangelischer Theologe. Er hat einen Atlas der christlichen Glaubensgemeinschaften in Wuppertal geschrieben und bietet regelmäßig Stadtspaziergänge auf religiösen Spuren an. Nicht weit entfernt von der Schaufensterkirche stoßen wir auf zwei apostolische Gemeinden. Gegründet wurden ihre Mutterkirchen Mitte des 19. Jahrhunderts in England. Aber
sie waren hier in Deutschland als allererstes hier im Wuppertal.
Nachdem vor rund 60 Jahren auch die letzten Nachfolger der Kirchengründer gestorben waren, hat die eine Gemeinde nun keine geistlichen Leiter mehr und nimmt auch keine neuen Mitglieder mehr auf.
Das Spannende ist, man stellt sich jetzt vielleicht eher eine alte, verschrobene Gemeinschaft vor. Nein, das ist eine sehr lebendige, junge Gemeinde mit vielen, vielen Kindern und Familien. Aber in einem sehr kuriosen Stil. Die lesen Predigten aus dem 19. Jahrhundert vor. Die haben einen Kirchraum, der sieht aus, als ob er in 100 Jahren stehen geblieben ist. Und sie sagen selber von sich, wir sind in der Wüstenzeit, wir warten ab, bis der Herr wiederkommt.
Gleich daneben ist die altapostolische Kirche Deutschland.
Die hießen früher mal, ganz kurios, Apostelamt Juda, Gemeinde des göttlichen Sozialismus.
Einen Straßenzug weiter befindet sich der ehemalige Königreichssaal der Zeugen Jehovas, mittlerweile verkauft an Gewerbetreibende. Entstanden ist die Gemeinschaft der frommen Bibelforscher vor mehr als 150 Jahren in den USA. Dann gingen sie nach London.
Und was war nach London? Die zweite Station? Elberfeld. Hier in Elberfeld war die erste Hauptzentrale der Zeugen Jehovas in Deutschland.
In diesem Stadtteil von Wuppertal treffen sich bis heute noch die ernsten Bibelforscher, quasi die Urahnen der Zeugen Jehovas. Von dieser Gruppe habe sich aber kürzlich noch mal die Laienheim-Missionsbewegung abgespalten, erläutert Christen. Seine Schilderungen vermitteln einem das Gefühl, man befinde sich mitten in einem Roman von Martin Tat, der so wunderbar die religiösen Kleinkriege unter holländischen Reformierten beschreibt. Auch in Wuppertal waren die Calvinisten wesentlich stärker als die Lutheraner.
Die Elberfelder Gemeinde war jahrhundertelang die größte reformierte Gemeinde in Europa. Aber es gab immer auch daneben Lutheraner und katholische Gemeinden.
Doch auch die Calvinisten waren sich untereinander nicht immer grün. Zum Beispiel anno 1741, als der Ort Ronsdorf entstand. Geplant war er als der neue Zion.
Weil es einen frommen Mann gab, der Ideen entwickelt hat, ein himmlisches Jerusalem zu gründen. Und er war in der Gemeinde Elberfeld durch verschiedene Visionen und so Diskussionen in der Gemeinde kam es zum Konflikt. Und er ist dann ausgezogen mit seinen Anhängern aus der Gemeinde, auf dem Berg hochgezogen und hat dort eine neue Gemeinschaft gegründet.
Hier predigte Elias Eller mit seiner zweiten Frau, der Prophetin Anna Katharina von Büchel, einen radikalen Pietismus. Bis heute hat sich diese reformierte Gemeinde gehalten, wenn auch nicht so radikal und visionär wie damals. In Elberfeld wie in Barmen, immer schon die beiden bedeutendsten Orte im Tal der Wupper, waren die Lutheraner zunächst nur geduldet.
Die Lutheraner durften zum Beispiel ihre erste Kirche am Platz am Kolk bauen. Kolk ist der Müllplatz, der Kohleplatz, der Verbrennungsplatz. Das sagt schon ein bisschen was aus. Und die erste richtige katholische Kirche, die gebaut wurde, das ist die große Laurentiuskirche. Die wurde außerhalb der Stadt gebaut, weil man in der Stadt keinen Platz hatte oder die Katholiken da nicht hinlassen wollte.
Ein scharfer und bissiger Beobachter der religiösen Fehden war Friedrich Engels. Ulrich Christen zitiert, wie der in Barmen geborene und in einer pietistischen Familie aufgewachsene kommunistische Revolutionär die reformierte Gemeinde in Elberfeld beschreibt.
Da werden komplette Ketzergerichte in der Versammlung gehalten. Der oder der schiene doch auch vor dem Herrn zu wandeln, aber vorgestern ist er doch tatsächlich im Konzert gesehen worden. Und sie schlagen die Hände über dem Kopf zusammen. Vor Schreck über diese gräuliche Sünde. Kommt nun gar einer, der die Prädestination nicht glaubt, so heißt es gleich, der ist beinahe so schlimm als ein Lutheraner. Ein Lutheraner ist nicht viel besser als ein Katholik. Und ein Katholik, ein Götzenanbeter, ist von Natur aus verdammt.
Neben den vielen evangelischen Gemeinden gibt es in Wuppertal auch gleich zwei Bibelmuseen. Eines wird von Brüdergemeinden getragen, die auch 1855 die Elberfelder Bibelübersetzung herausgebracht haben. Und noch heute findet man hier rund ein Dutzend dieser frommen Brüdergemeinden.
Bei vielen Brüdergemeinden wird biblisch begründet, bei den Frauen zum Beispiel, auf eine besondere Haartracht Wert gelegt, nämlich, dass sie sich nicht die Haare schneiden, in der Regel lange Haare, die sie oft zum Dutt hochbrinden. Gottesdienste werden in der Regel bei den geschlossenen Brüdern getrennt gefeiert. Frauen sitzen auf der einen Seite, Männer auf der anderen Seite. Dann aber auch wieder, was mich total beeindruckt hat, in solchen Gemeinden wird teilweise vierstimmig ohne musikalische Begleitung gesungen. Wirklich fantastisch schöne Gesänge.
Bleibt die Frage zu klären, warum ist ausgerechnet das 1929 aus 5 verschiedenen Städten entstandene Wuppertal so fromm? Eine These, das Wetter. Die Kinder würden hier mit Gesangbuch und Regenschirm auf die Welt kommen, wurde früher geulgt. Das Wetter erzeuge oft eine melancholische Stimmung, meint der gebürtige Wuppertaler Ulrich Christen.
Und dann Wuppertal, die Textilstadt, hat sehr viele Kleinhandwerker gehabt, Weber, die in Hinterhäusern in ihren Wohnungen zum Teil Webstühle hatten. Und wer stundenlang über seinem Webstuhl sitzt, der kommt ins Grübeln, kommt ins Nachsinnen. Und das ist so eine Theorie, warum die Leute in die Richtung kommen.
Naja, dann gibt es noch die soziologische These. Wuppertal war im 19. Jahrhundert das deutsche Manchester, hatte mehr Einwohner als Köln oder Düsseldorf.
Das heißt, hier kam die Industrialisierung als erstes an. Hier entstand Kinderarmut, Verelendung, Alkohol, Spielsucht und sonstige Probleme. Und die Menschen haben nach Lösungen gesucht. Und dann hat man halt die Lösungen sich genommen, die man kannte, nämlich religiöse Stärke, ethische, moralische Regeln.
Statt Branntwein die Bibel, statt Kartenspiel der Katechismus, statt sozialem Absturz geistlicher Aufstieg. So einer der Erklärungsversuche für das Entstehen des religiösen Biotops an der Wupper. Oder war es doch eher Wandel durch Handel?
Menschen, die frei handeln, die auf einmal durch halb Europa fahren und neue Gedanken erleben, die lassen sich zu Hause nicht von ihrem Pfarrer, von ihrem Herrscher einfach zu sagen, was sie zu glauben haben, sondern der freie Geist, der mit der wirtschaftlichen Potenz kam und der Bürgerschaft, der wurde auch auf die Religion übertragen.
Wie dem auch sei, auch an Wuppertal ist die Säkularisierung nicht vorbeigegangen. Einige Gotteshäuser mussten verkauft werden. Doch nicht nur Kirchgebäude prägen diese hügelige Stadt mit ihren früher unabhängigen Stadtteilen.
Fast in jedem Stadtteil gibt es halt einen reformierten Friedhof, einen lutherischen Friedhof und einen katholischen Friedhof. Und manchmal gibt es auch noch freikirchliche Friedhöfe.
Den schönsten Friedhof hat die niederländisch reformierte Gemeinde. Sie entstand Mitte des 19. Jahrhunderts, als reiche Bürger sich gegen die Pläne des preußischen Königs wehrten, aus Calvinisten und Lutheranern eine unierte Kirche zu bilden.
Also der Friedhof ist eine große Rasenfläche mit ganz vielen Rosen. Pro Grab eine Rose, ein Rosenstock, dazu ein Sandstein, Grabstein, ganz schlicht und einfach mit den Namen durchnummeriert. Die theologische Aussage, die dahinter steckt, im Tod sind alle Menschen gleich, egal ob Fabrikant oder Arbeiter, Mann oder Frau, reich oder arm, vor Gott im Tod sind wir letztlich alle gleich.
Es sei denn, so die alte Wuppertaler Lesart, man gehörte zu Lebzeiten der falschen religiösen Gemeinschaft an.